Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis auf unseren Partner Personio für alle Unternehmer unter euch. Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen ist der Zahltag oft alles andere als Routine, sondern jeden Monat aufs Neue ein Stresstest, manuelle Datenpflege, Compliance-Risiken, kurzfristige Änderungen. Genau hier setzt Personio Payroll an. Mit automatischer Datenübernahme direkt aus dem HR-System, integrierten Compliance-Prüfungen und fehlerfreien Abrechnungen läuft die Lohnabrechnung deutlich effizienter und vor allem zuverlässig. Das alles in einem System, das lokale Anforderungen erfüllt. Heißt konkret weniger Stress, weniger Fehler und Mitarbeiter, die pünktlich ihr Gehalt bekommen. Mit der All-in-One-Lösung von Personio, von Recruiting über Personalverwaltung bis hin zur Lohnabrechnung, steigern bereits über 15.000 Unternehmen in Europa ihre Produktivität und gewinnen Zeit für strategische Themen wie Mitarbeiterbindung und Entwicklung. Alle Infos findet ihr auch unter personio.de/missionmoney.
Den Link findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, wir sind weiterhin in London unterwegs und müssen uns dringend natürlich mal um den US-Aktienmarkt kümmern. Warum, kann sich jeder denken, der Aktien hat, ehrlicherweise. Und dafür haben wir hier einen super spannenden Gast. Wer, wenn nicht er, könnte uns da die wichtigsten, drängendsten Fragen beantworten. Er ist nämlich Investmentspezialist für US-Aktien bei JP Morgan Asset Management. Ich sage herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Sie waren ja schon mal da. Sven Anders.
Ja, vielen lieben Dank. Freue mich, hier zu sein.
Freue mich auch total, dass wir uns wieder treffen. Ja, ich fange mal andersrum an. Wir haben letzte Woche, hat Michael Burry, The Big Short, wir kennen ihn alle, ein paar Tweets abgelassen zum amerikanischen Aktienmarkt. Und er meinte, er fühlte sich ein wenig eher an 2000 als an 99 erinnert, also dem Ende der Dotcom-Euphorie und Blase. Insofern, als dass US-Aktien eigentlich nur noch auf KI reagieren, nachrichtentechnisch, und nicht mehr auf irgendwelche Makrodaten wie Inflationswerte oder Konsumentenvertrauen, alles Dinge, die ja eigentlich für so eine US-Wirtschaft wichtig ist. Jetzt müssen wir nicht den Crash ausrufen natürlich, aber hat er da den einen oder anderen Punkt?
Naja gut, ich sag mal, was wir in letzter Zeit sehen, ist natürlich, dass der große Fokus auf AI, also künstliche Intelligenz, liegt. Und das kann ich mir natürlich von der einen oder anderen Seite anschauen. Ich kann sagen, es ist nur AI, oder ich kann sagen, es breitet sich halt in alle anderen Industrien aus. Und das ist genau das, was wir momentan sehen. Also es geht ja nicht darum, sich nur die Technologieunternehmen anzuschauen. Und ich glaube, da muss man unterscheiden, dieser große Vergleich immer mit der Dotcom-Blase 99, 2000 oder danach 2001, ist ein ganz anderes Umfeld gewesen. Mhm. Damals haben wir gesehen, dass fundamental ja eigentlich alles nur durch diese Glasfaserkabeln getrieben wurde. Die hatten aber gar keine sogenannte Utilization im Markt, sondern nur 8% der Unternehmen haben eigentlich das Ganze genutzt. Aktuell sind wir bei 80% der Unternehmen, die künstliche Intelligenz nutzen. Mhm. Das heißt, alles das, was wir in den Märkten momentan sehen, ist tatsächlich basiert auf tatsächlichen Cashflows, auf Revenues, auf Orderbüchern, die gefüllt sind. Bedeutet also, diese Preissteigerung, die wir im Jahr 99, 2000 gesehen haben, die hat ja mit Earnings überhaupt nichts zu tun gehabt.
Ja.
So, das hat sich komplett losgelöst. 70% dieser Bewegung war rein bewertungstechnisch getrieben, also Spekulation anders ausgedrückt. Aktuell sind die Earnings sogar leicht höher als der Preisanstieg, weil das alles auf tatsächlichen Ordern fokussiert ist. Also ich glaube, der Vergleich hinkt da so ein bisschen. Der Markt hat sich natürlich auch seitdem deutlich verändert. Wurde nicht nur, was das Thema künstliche Intelligenz angeht, sondern auch Technologie grundsätzlich sehr viel investiert über die letzten Jahre. Also ich würde vielleicht den Vergleich nicht so unbedingt herziehen.
Und doch, wenn wir mal so die letzten 4-6 Wochen uns anschauen, seit Ende März, Anfang April, gibt's irgendwie, kennt der Markt kein Halten mehr. Ne? Also ich habe irgendwie gestern auf dem Weg hierher die neue Bank of America Fondsmanager-Umfrage mir angeguckt. Mhm. Und da sieht man irgendwie ein US-Aktienübergewicht, das irgendwie das Niveau hat von, glaube ich, Anfang 22 und von Monat zu Monat den größten Shift, also in Overweight-Aktien ever, seit es die Umfrage gibt. Und das ist schon durchaus, sagen wir mal, ein gewisser Euphoriemodus, den man da beschreiben könnte.
Absolut. Und die Euphorie sieht man auch am Markt.
Ja.
Also ich sag mal, der Monat April, das war einer der stärksten Monate, den wir überhaupt gesehen haben. Und gerade mit der vierte Monat seit 1992, wo der S&P 500 oberhalb von 10% geschlossen hat. Ja. Das letzte Mal, erinnern wir uns zurück, war November 2020, als die Nachricht der Impfstoffe rauskam, während Covid.
Ja.
Aber warum? Na, weil sich der Markt halt auf Fundamentaldaten fokussiert. Ja. Und wir sind aktuell dabei, wir haben jetzt die Quartalsberichtssaison noch nicht ganz abgeschlossen, wir sind aktuell dabei, die beste Berichtssaison in den letzten 4 Jahren zu haben. Mhm. Weil einfach die Umsätze, die Cashflows, alles stimmen, der Markt sich breit aufstellt, fokussiert und da kommt natürlich eine gewisse Euphorie her. Ist der Markt vielleicht ein bisschen zu positiv, also ignoriert Iran und den Ölpreis aktuell so komplett? Ja, mag sein. Ja. Die Erwartungshaltung ist aber einfach, dass sich das Ganze relativ schnell löst. Und jetzt haben wir natürlich auch in den letzten Tagen gesehen, dass die Märkte ein bisschen nervöser geworden sind, weil wir eben doch keine Lösung haben.
Ja, da spielt natürlich noch das dritte Thema rein und dann fassen wir das alles auch auf der Makroseite mal zusammen. Natürlich, das mittlerweile spricht man schon so ein bisschen vom Bondbeben, haben wir natürlich jetzt gesehen mit den Renditen der langlaufenden Staatsanleihen auch in den USA auf relativ hohem Niveau, recht ruckartig. Wo ist da so ein Punkt, wo die Anleiherenditen anfangen, sich so ein bisschen negativ auf die Aktien auszuwirken?
Ich glaube, wir sind schon relativ nah an diesem Punkt dran. Ja. Also wenn wir uns jetzt per gestern die Renditen anschauen, dann sind wir, glaube ich, nicht weit von diesen Niveaus entfernt, wo es eben darum geht, dass die Aktien längerfristig, zumindest was die Vergangenheit angeht, darauf reagiert haben. Aktuell würde ich trotzdem nicht sagen, dass die Aktienmärkte sehr stark darauf reagieren, weil einfach vieles, wie gesagt, Tech und KI getrieben ist.
Ja.
Und den Tech-Unternehmen ist grundsätzlich diese Korrelation erstmal weniger wichtig. Natürlich treibt das etwas was den gesamten Markt angeht. Also wir müssen uns anschauen, wie geht es von hier aus weiter, wenn die Renditen weiter ansteigen sollten. Ich glaube schon, dass ein gewisser Druck zurückkommt. Aktuell sehen wir es aber nicht. Ich meine, wenn wir uns den S&P 500 anschauen, und das ist ja, glaube ich, das Interessante, vielleicht kommen wir dann noch darauf zu sprechen, aber die Ausbreitung im Markt, die sehen wir aktuell ja. Also es sind ja nicht nur Tech-Unternehmen, es sind ja auch Unternehmen aus dem Industriegüterbereich, aus dem Versorgerbereich. Also aktuell hält sich der Markt noch relativ stabil, aber ich glaube, wenn Iran, also dieser Krieg noch die nächsten 2 Monate weiterläuft, wenn der Ölpreis dann doch nochmal weiter oberhalb der 110, 120er Marke ist und dann noch die Renditen hinzukommen, dann gibt es vielleicht auch ein bisschen Druck auf die Märkte.
Ich meine, auch inflationsseitig ist so ein bisschen ja auch quasi die Erwartungshaltung schießt so ein bisschen auch nach oben weg. Nicht ganz von der Hand zu weisen, logischerweise. Wie ist da euer Szenario für die nächsten Monate, wenn wir mal davon ausgehen oder hoffen, dass das sich in den nächsten Wochen vielleicht legt, man weiß es nicht, im Iran?
Ja, das hängt eigentlich alles momentan an der Energie, also am Energiepreis. Was wir sehen vor März, also als wir diese ganze Thematik hatten, war Inflation relativ nah an 2% dran. Also die Fed war ja eigentlich relativ glücklich damit. Seitdem ist dieser Anstieg rein durch die Commodity Prices, also Energie, gekommen. Wenn jetzt unsere Erwartungshaltung so ist, und davon gehen wir jetzt mal aus, dass es sich in den nächsten Wochen legt, dann würde ich mir auch nicht unbedingt oder wird nicht abgeneigt sein zu erwarten, dass der Ölpreis relativ stark wieder fällt. Wir haben nach wie vor den fairen Ölpreis bei $85. Mhm. So, natürlich sind wir da ein Stück weit aktuell von entfernt. Aber was wir vor diesem ganzen Krieg gesehen haben, ist, dass wir eigentlich ein Szenario hatten, wo Haushalte die Kosten gut tragen konnten. Aktuell ist das eine zusätzliche Belastung. Ich muss mir natürlich aber auch die Frage stellen, wen das betrifft. Ja. Die mittleren und unteren Einkommenshaushalte. Ja. Aktuell alle Haushalte, die unter $40.000 verdienen, $60.000 ist der Schnitt in den USA, unter $40.000 geben aktuell rund 12% ihres Einkommens für Gaspreise aus, also für an der Tankstelle.
Ja.
Das bedeutet also, es ist ein relativ großer Teil. Wenn das wieder fallen sollte, ja, dann steht vielleicht auch einer weiteren guten Konsum nichts im Weg. Aber aktuell sehen wir diese Woche, wir haben jetzt einen Walmart beispielsweise, die diese Woche noch die Zahlen rausbringt, wie das tatsächlich sich auswirkt auf dann auch die Konsumgüteraktien.
Was muss man in dem Umfeld dann mit zinsseitig erwarten oder befürchten? Die 2 Senkungen haben wir logischerweise ausgepreist und mittlerweile Tendenz eher eine am Einpreisen. Schon ungefähr bei roundabout 50%.
Ja, zumindest was den längerfristigen Zeitraum angeht. Also dieses Jahr, dieses Jahr hat der Markt keine Zinssenkung oder Erhöhung eingepreist. Das erste Mal preist er das dann wirklich im März nächsten Jahres ein. Unsere Erwartungshaltung, dadurch, dass wir davon ausgehen, dass Inflation fällt aufgrund der Tatsache, dass wir glauben, dass der Krieg gelöst wird, dass der Ölpreis wieder runtergeht, ist nach wie vor eine Zinserhöhung im nächsten Jahr, nicht unbedingt eine Zinssenkung. Also das heißt, andersrum, ist eine Zinssenkung nicht unbedingt eine Erhöhung. Ja. Kommt man heutzutage aber relativ mal schnell durcheinander. Das bedeutet, wir halten da nach wie vor weiter dran fest. Das sieht auch unsere Fixed-Income-Gruppe so. Mhm. Das bedeutet aber für den Rest des Jahres wahrscheinlich eher ein stabiles Umfeld, weder Senkung noch Erhöhung.
Inwiefern spielt da der neue Fed-Chef eine Rolle?
Ich glaube, die Fed versucht weiterhin unabhängig zu bleiben, also, und lässt sich da zumindest hoffen wir es, nicht aus der Bahn bringen, aber ist es noch ein bisschen zu früh.
Er ist natürlich auch in der Tendenz jemand, der ja vor allem die Bilanz verkürzen will,
ja,
was ja nun
absolut
locker so stark wirkt wie eine ja, Zinserhöhung. Ne?
Ja, die Frage ist nochmal, was wird dann tatsächlich durchkommen? Jetzt dürfen wir nicht vergessen, wir haben auch die Zwischenwahlen im November. Wir haben natürlich alle diese Schritte, die sich mitunter negativ auf die Haushalte auswirken, also auf die Haushaltsmeinung auswirken, die ja ohnehin schon relativ niedrig sind. Ja. Von daher, ja, die Fed will natürlich unabhängig bleiben, muss sich natürlich aber auch anschauen, wo stehen wir aktuell da? Die ja, Haushalte haben höhere Kosten, wir haben möglicherweise eine Arbeitslosigkeit, die ansteigt. Möchte ich dann wirklich solche Schritte einleiten? Vielleicht ist die Antwort dann auch eher nein.
Vermutlich, ja, wenn man noch eine Weile im Amt bleiben möchte.
Genau.
Sie haben die Verbreiterung angesprochen. Ich meine, so ganz viel hat man, wenn man jetzt mal um das ganz weite Feld KI, sprich Rechenzentren, alles was dazugehört, da gehört ja auch natürlich das Thema Energie und so weiter dazu, ist der Markt schon immer noch verhältnismäßig eng unterwegs. Wird sich das im Jahresverlauf tatsächlich mal verändern? Ernsthaft?
Es hängt so ein bisschen davon ab, was ich mir anschaue. Also ja, ich kann mir natürlich die Gewinnerwartung anschauen. Da kann ich sagen, Großteil davon ist immer noch durch die Magnificent Seven getrieben. Ja. Wobei ich mich auch nicht wundern würde, wenn wir vielleicht Ende des Jahres, nächsten Jahres gar nicht mehr von den Mag Seven reden. Nicht, dass die Unternehmen nicht relevant sind, sondern einfach, dass sich die Terminologie ändert. Wir ja, hatten das ja mit den Fang-Aktien im Jahr 2020 auch.
Ja.
Das heißt, rein von der Gewinnerwartung, ja, die Magnificent Seven, wir erwarten dieses Jahr 32% Gewinnwachstum. Wir erwarten aber 19% vom restlichen Markt. Mhm. Und ich glaube, das ist die größte Verwunderung eigentlich seit Anfang des Jahres, weil wenn wir auf die 493 Aktien uns mal fokussieren, die waren vor 3 Jahren im negativen Bereich, die hatten -4% Gewinnwachstum,
ja,
sind dann auf +4 angestiegen, im letzten Jahr auf +8 und jetzt erwarten wir 19. Mhm. Also wir sehen eine gewisse Ausbreitung im Markt, die kommt. Ja. Der restliche Markt kommt zurück. Natürlich hauptsächlich getrieben durch die Energiepreise. Aktuell Energieunternehmen, denen hilft es einfach sehr, da wo der Ölpreis gerade steht.
Ja.
Aber auch aus dem Retail-Segment. Also die Verbraucher geben weiterhin viel Geld aus. Das bedeutet, auch aus dem Finanzbereich sehen wir Anstiege, auch aus dem Gesundheitswesen. Also wir sehen zweistelliges Gewinnwachstum in fast jedem Sektor mittlerweile. Das heißt, da sehen wir eine Ausbreitung. Und vom Aktienmarkt, ja, kann ich sagen, die Ausbreitung ist nicht wirklich da, aber das kommt auch so ein bisschen darauf an, wie ich es definiere. Wenn ich natürlich anschaue, die Mag 7 oder weiten wir es aus, die Top 10 Aktien, die machen aktuell rund 40% des mhm, Gewichts aus in der Benchmark. Ja, da waren die Aktienerträge relativ verhältnismäßig gering dieses Jahr.
Ja.
Top 10 sind gerade mal rund 4-5% vorne. Wenn ich mir die besten Performer anschaue, mhm, dann nehmen wir natürlich sowas wie eine Ciena, sowas wie eine Western Digital, sowas wie eine SanDisk etc., Micron, alle diese Unternehmen, die profitiert haben. Da sind die Top 10 Aktien im Schnitt 160% vorne,
ja,
machen gerade mal 4% der Benchmark aus.
Ja.
Ich kann das sogar ausweiten auf die Top 20, Top 50. Ich bekomme ähnliche Werte, mhm, wo bei 50 Aktien fairerweise sich der Markt dann schon ein bisschen breiter aufstellt, ja, da bin ich immer noch bei rund nur 10% der Benchmark, mhm, und habe aber sehr, sehr starke Erträge von über 60% im Schnitt. Also das heißt, eine gewisse Ausbreitung sehen wir auch hier. Der Fokus ist natürlich aber immer nur auf diesen Top 10 Aktien. Warum? Weil der Markt relativ konzentriert ist. S&P 500 hat nach wie vor nur 13 Titel, die größer sind als 1%.
Ja.
Und ich glaube, das ist vielen immer noch nicht bewusst, dass der Markt doch sehr, sehr konzentriert ist. Das bedeutet aber, diese 490 oder 488 oder 87 Aktien, da gibt es relativ viel Potenzial. Und das versuchen wir natürlich momentan herauszufinden.
Mhm. Was sind so die Kriterien, um herauszufiltern, was von denen wirklich gut ist und natürlich auch ein bisschen outperformen kann?
Langfristiges Gewinnwachstum.
Ja.
Das ist das, wo wir uns darauf fokussieren, langfristig uns die Umsätze, die Dividenden, die Cashflows anzuschauen und sagen, was steht tatsächlich in der Bilanz am Ende da, im Income Statement da. Das machen wir über die nächsten 3-5 Jahre. Natürlich muss man auch dazu sagen, dass viele Unternehmen momentan deutlich kürzer darauf reagieren. Nehmen wir eine Intel-Aktie, die seit Anfang des Jahres 200% vorne ist.
Ja.
Da sieht es fundamentaltechnisch gar nicht so toll aus. Also da ist viel mehr Spekulation momentan am Spiel.
Ja.
Das bedeutet also, heißt das, solche Werte sind wir automatisch übergewichtet? Nein. Schauen wir uns natürlich die Unternehmen an und haben trotzdem eine gewisse Position. Natürlich, mhm, weil das Unternehmen auch beispielsweise deutlich angestiegen ist. Ähnlich ist es bei den ganzen Memory-Unternehmen, eine Western Digital, eine Micron, eine ja, SanDisk. Auch dahingehend haben wir unsere Position geändert, halten mittlerweile alle in Portfolio.
Ja.
Sind nicht immer alle übergewichtet. Also zum Beispiel eine SanDisk ist relativ hoch bewertet nach wie vor. Mhm. Aber der Markt verändert sich einfach sehr, sehr schnell. Das
ja,
heißt, das Wichtige ist langfristiges Gewinnwachstum, weil das ist das, wo sich der Markt mittel- bis langfristig darauf fokussiert. Aber natürlich auch diese kurzfristigen Veränderungen mit einzubringen.
Das wäre nämlich mein Einwand gewesen. So ein bisschen taktieren muss man natürlich schon, weil der Markt natürlich
stark Momentum getrieben ist und da, wo Momentum drin ist, das muss man halt haben. Ne?
Und das ist halt das Schwierige dann zwischen Spekulation und eigentlichem Fundamentalen zu unterscheiden. Wir wollen nicht wieder im Jahr 2099/2000 enden, weil das ist genau das, was damals passiert ist. Ja. Das heißt, wenn es aber aktuell bei Unternehmen insbesondere im Memory-Bereich darum geht zu schauen, wie können sie sich in den nächsten Jahren entwickeln, dann sind die nächsten Jahre auch da schon etwas schwierig. Memory ist ein Segment, was sehr, sehr zyklisch ist. Ja. Das heißt, kann das noch 3, 6, 12 Monate stark weitergehen? Mitunter ja. Es kann aber auch, oder es würde mich nicht verwundern, wenn wir auch einen Abverkauf irgendwann in dem Bereich sehen.
Es ist so ein bisschen wie bei den Hyperscalern auch. Erstmal ist die Euphorie grenzenlos und dann fängt der Markt eben doch an zu differenzieren und stellt fest, naja, wachsen nicht überall die Bäume im Himmel.
Total.
Und so ist es natürlich bei Memory-Chips auch. Das ist jetzt im Moment natürlich toll mit wahnsinnigen Preissteigerungen und extremen Auftragslage.
Ja, natürlich.
Aber das kippt halt schnell, wenn die Lager irgendwann halt doch mal voll sind.
Absolut. Nur die Frage ist natürlich, wann das kippt. Also wenn wir eine Micron zum Beispiel uns anschauen, wir haben mit dem Management-Team vor ein paar Wochen gesprochen, die sagen, bis 2030, also da sind noch ein paar Jahre bis dahin, ist immer noch die Nachfrage höher als das, was sie tatsächlich darstellen können oder bauen, anbieten können. Ja. Das kann sich relativ schnell drehen. Was ist, wenn einer dieser Hyperscaler, einer der großen Tech-Unternehmen plötzlich sagt, wir brauchen doch nicht so viel? Ja. Und also dann ist es natürlich, wir können die Produktion schneller dem Demand, also der Nachfrage, aufs gleiche Niveau bringen. Das Problem daran ist natürlich, was setzt das für einen Trend im Markt oder für ein Zeichen im Markt?
Und naja, und natürlich auch quasi, das hat man ja eigentlich bei Nvidia selber gesehen, als plötzlich Alphabet um die Ecke kommt und sagt, hey, wir haben da übrigens eine alternative Chip-Idee, die voll geil ist und alle anderen springen plötzlich auch mit drauf an. Und dann ist halt Nvidia plötzlich, sagen wir mal, im breiten Fokus nicht mehr
eine Firma. Genau. Wobei Nvidia natürlich gerade heute jetzt reporten wird. Also das wird sehr spannend werden. Und das ist natürlich auch das Interessante, was wir uns anschauen müssen. Es gibt nicht nur ein Unternehmen. Die Nvidia stellt andere Chips her als die Alphabet. Das sind andere Zwecke, die diese Chips erfüllen. Und die Alphabet zum Beispiel mit den TPUs ist viel, viel spezialisierter in der Anwendung. Die Nvidia natürlich mit den GPUs viel, viel breiter. Beide Unternehmen, und auch da können wir noch viele andere Unternehmen mit reinnehmen, werden ihre Relevanz im Markt behalten. Nur fokussiert sich der Markt dann natürlich darauf, was ist so neu? Was kommt da gerade an Technologie um die Ecke? Ja. Nvidia bleibt für uns nach wie vor einer der Top-Picks und spannendes Gewicht.
Und ohne Tech geht halt nichts im Depot am Ende des Tages, ne?
Technologie ist zu groß geworden.
Ja.
Technologie.
Zu dominierend.
Zu dominierend, aber einfach auch der Einflussfaktor von Technologie. Ich meine, das hatten wir ja auch in dem Jahr 2000er Jahren, als wir das Internet hatten. Dann hatten wir die 2010er mit Mobility, Cloud und jetzt haben wir das Thema AI. So, das Thema AI von Tech getrieben, aber die zweiten Anwendungen, das kommt ja jetzt gerade erst. Ich meine, wir hatten damals das Mobiltelefon, das Handy und jetzt haben wir plötzlich eine Uber-App, über die wir uns ein Auto bestellen können. Wir können uns Essen bestellen. Also diese zweite Reihe an Unternehmen, die kommt halt erst. Und das sehen wir mit AI auch. Getrieben von Technologie, aber alles andere aus dem Retail-Bereich, Gesundheitswesen, Finanzen, das kommt dann eben erst hinzu. Und das wird dann wahrscheinlich auch noch die nächsten paar Jahre anhalten und anhalten. Und genauso positionieren wir uns.
Ist so diese zweite, das wäre die Frage nämlich, ist so diese zweite und dritte AI-Welle sozusagen, nennen wir es mal so, oder Stufe, das, was man so auf der Watchlist hat bei euch?
Absolut.
Schwerpunktmäßig?
Absolut. Also wenn ich mir unsere Portfolien anschaue, dann sind die größten Übergewichte im Medienbereich. Klar, da habe ich dann sowas wie eine Amazon, da habe ich sowas wie eine Alphabet drin. Dann aber auch das Retail-Segment. Ich nehme eine Walmart, wie gesagt, reportet diese Woche. Walmart hat eigentlich als Unternehmen sehr, sehr gut geschafft, in den letzten paar Jahren diese Brücke zwischen Brick-and-Mortar-Retail, also klassisches Kaufhaus oder Department-Store, und Online-Bereich auszubauen. Also mittlerweile kommt 20% der Umsätze aus dem Online-Segment. Ja. Warum? Weil in Technologie investiert wurde. Mhm. Das sehen wir auch bei einer TK Maxx, also eine TJX beispielsweise, das unterliegende Unternehmen. Einige Unternehmen schaffen es, andere schaffen es nicht. Und das ist genau das, wo man unterscheiden muss, warum ich dieses aktive Management brauche, um zu schauen, wo möchte ich denn positionieren? Ich möchte nicht alles im Retail-Bereich momentan im Portfolio halten. Also da schließen wir relativ viel aus.
Ja.
So, und das ist, glaube ich, das Interessante. Und diese zweite Reihe oder vielleicht dann sogar dritte Reihe, wir wissen ja noch gar nicht, was plötzlich 10.000 Stunden oder Tage an Computing-Power für die Krebsvorsorge machen können. Ja. Da wird ganz, ganz stark von Johnson & Johnson und AbbVie und Merck und Amgen, wie sie alle heißen, investiert. Ja. Im Finanzbereich ist das ähnlich. Was da alles momentan auf der Online-Seite passiert, im Brokerage, im Kreditkartenbereich, ist relativ viel. Aber das wird dann wirklich dieser Trend für die nächsten paar Jahre sein.
Und irgendwann wahrscheinlich auch im Research.
Im Research auch. Wir nutzen das ja teilweise schon. Also Research, wir investieren mittlerweile relativ viel tatsächlich im AI-Bereich bei uns im Haus. Nicht, um unsere Research-Analysten zu ersetzen, sondern einfach, um das Research einfacher zu machen. Ich muss plötzlich nicht mehr, wenn ich es nicht möchte, mir einen 100 Seiten langen Report durchlesen, sondern AI fasst es zusammen in Bullet Points. Und ich kann jedes Mal dann mit der Maus quasi rübergehen und sehe genau, wo kommt dieser Bullet Point denn her und kann dann nachlesen. Das ist nicht dafür da, um diese Jobs zu ersetzen. Das ist dafür da, um die Arbeit effizienter zu machen.
Im Kontrast, wenn wir so ein bisschen das Bigger Picture ja auch mal gezeichnet haben, wenn wir davon ausgehen, okay, wir haben zumindest Inflation bleibt mal ein Thema, wir kriegen jetzt nicht die große Zinssenkungseuphorie. Wie passt zusammen, dass so ein Russell 2000, sprich die Nebenwerte, aus quasi ein bisschen aus dem Nichts von All-Time-High zum All-Time-High marschieren, obwohl sie ja eigentlich zinssensitiv sind, Bilanzqualität ist vergleichsweise schlecht. Ja. Wahnsinnig viel Technologiefantasie ist meistens auch nicht gegeben. Mhm. Ist einfach eine andere Branchenstruktur.
Ja.
Wie passt das so zusammen?
Ja, etwas schwieriger in den letzten Jahren. Dieses Jahr haben Small Caps sicher verhältnismäßig gut geschlagen. So teilweise die besten Steelboxen, wenn wir uns Value, Core und Growth anschauen.
Es war aber auch, kurz zur Einwand davor, nämlich auch schon seit 2 Jahren redet man drüber, dass jetzt mal irgendwann ist Tech zu teuer, dann fangen alle an, mal günstige Werte zu suchen und dann kommt das mal.
Absolut.
Und das blieb halt dann doch immer bis auf so ganz kurze Phasen aus. Ne?
Das blieb aus. Und vor allem, wenn ich mir natürlich die Profitabilität dieser Unternehmen anschaue. Also viele fokussieren sich gar nicht mehr auf den Russell 2000, sondern Russell 600 oder welche Indizes auch immer. Um zu schauen, wo ist denn eigentlich der Small-Cap-Bereich, der auch die Profitabilität der Unternehmen hat. Weil vieles in der Benchmark, Russell 2000, relativ breite Benchmark, ist nicht profitabel.
Ja. Über 40% oder so.
Absolut, über 40%. Möchte ich da investieren? Das ist dann immer die große Frage. Ich würde eher sagen, nein. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir uns natürlich auch da langfristig auf Cashflows, auf Umsätze etc. fokussieren. Was wir im Small-Cap-Bereich gesehen haben, sind eigentlich drei Dinge. Energie, Gesundheitswesen und dann Industriegüter. Mhm. Industriegüter ist das Positive, weil Industriegüter ist ein relativ großer Anteil des Small Cap Benchmark und Industrie als Sektor hat die höchste, positivste Korrelation zum Markt, zur Wirtschaft. Ja. Knapp 85%. Das heißt, wenn die Wirtschaft funktioniert und jetzt erwarten wir über 2% BIP-Wachstum, halten sich Industriegüter eigentlich relativ stabil. Healthcare, also Gesundheitswesen und Energie, sind die anderen beiden Sektoren.
Ja.
Da habe ich gerade, was die Energieseite angeht, im Small-Cap-Bereich eine ganz andere Ausgangsbasis. Und zwar brauche ich einen viel höheren Ölpreis, als ich das im Large-Cap genannt habe. Die ganzen Large-Cap-Unternehmen, denen geht's gut, aber die brauchen nur einen Ölpreis von $35, um ihre Kosten zu covern. Dividenden ausgenommen. Wenn ich Dividenden mit reinhänge, sind so 40, 45 Dollar. Bei Small-Caps starte ich bei $55. Mhm. So, das heißt, wenn ich einen Ölpreis nachher habe, der vielleicht weiter dann fällt, 85 gehen wir von aus, aber ist trotzdem nicht so die große Marge für Small-Cap-Unternehmen, dann ist das etwas schwieriger. Gesundheitswesen ist das andere. Schaue ich mir eine Pfizer, Johnson Johnson, App, wie alle diese Biotechnologieunternehmen an, die haben 60, 70, teilweise 100 unterschiedliche Medikamente, die aktuell durch diese FDA Approval Stages 1, 2 und 3 gehen. Bei Small Caps sind das teilweise 3 bis 4. Wenn da eins nicht funktioniert oder nicht approved wird, dann kann die Aktie mal deutlich fallen oder wenn es funktioniert, natürlich deutlich steigen. Das sind so die Segmente, die sehr schwierig waren im Small Cap Segment. Also Biotechnologie, Energie, Industrie war in Ordnung, aber das hat nicht ausgereicht, um eben mit den Industriegüternehmen aus dem Large-Cap-Segment beispielsweise mitzuhalten.
Bleibt das taktisch noch ein Thema, trotz all der All-Time-Highs?
Small-Caps, oder? Wir haben relativ wenig Nachfrage nach Small-Caps gesehen. Wir haben jetzt in den letzten paar Wochen ein bisschen mehr Nachfrage gesehen. Wir haben von Kundenseite aber relativ wenig bis gar nichts an Flows gesehen. Mhm. Also Kunden, institutionelle Kunden, global, haben sich aus dem Small-Cap-Bereich schon sehr, sehr stark zurückgezogen. Das wird irgendwann natürlich wieder kommen. Small-Cap ist sehr, sehr zyklisch. Ja. Aber dieser Zyklus, der dauert halt auch eben schon ein paar Jahre an. Sofern ich nach wie vor diese hohen Renditen im Large-Cap-Bereich bekomme.
Ist es halt einfach nicht nötig. Ja?
Korrekt. Ja. Warum muss ich mir das zusätzliche Risiko ins Portfolio holen? Und das sehen wir Kunden momentan eher nicht.
Naja, irgendwann kommt natürlich immer dieser klassische Gier-Moment, wo jeder natürlich Angst hat, den Höhepunkt auf der einen Seite und den Tiefpunkt in Anführungszeichen auf der anderen Seite zu verpassen. Ne?
Ja, natürlich, aber ich muss mir die Frage stellen, habe ich jetzt automatisch, oder ob ich hier auch die Thematik habe, Small Cap versus Large Caps, ich glaube, das wäre die falsche Herangehensweise. Large Caps, kann ich mir dann als Satellitenidee Small Caps mit dazu nehmen? Natürlich. Mhm. Aber um das eine mit dem anderen zu vergleichen, ich glaube, das hinkt so ein bisschen der Vergleich.
Wie wichtig ist, sagen wir mal, das regelmäßige Makro, die Makrolage überhaupt im Moment für den Aktienmarkt? Solange es okay läuft, was ja jetzt bei allem, wenn man mal alles Getöse ausblendet, den Lärm ausblendet, der Fall ist, spielt es irgendwie überhaupt eine Rolle im Moment?
Es wird mittelfristig eine Rolle spielen. Also aktuell sehen wir, dass auch makroökonomisch, wenn wir uns die geopolitischen Spannungen anschauen, wenn wir uns den Krieg anschauen, wenn wir uns den Ölpreis anschauen, die Märkte das relativ kalt lässt momentan.
Genau.
Das wird aber nicht ewig so weitergehen. Also sofern wir eine Situation haben, dass das BIP-Wachstum adäquates, nenne ich es mal. Wir müssen ja nicht immer oberhalb des Trendwachstums sein, aber Trendwachstum von 2% würde ja auch schon mal reichen. Mhm. Die Arbeitslosigkeit nicht zu hoch ist. Die Zinsen nicht zu lange oben bleiben, weil aktuell dürfen wir nicht vergessen, haben wir ein relativ hohes Zinsniveau immer noch in den USA.
Ja.
Dann könnte das den Aktienmarkt weiterhin positiv treiben. Wenn wir jetzt aber von dieser gleichen Situation ausgehen, dass sich an diesem Iran-Krieg nichts ändert, dass der Ölpreis hoch bleibt, dann würde ich mich auch nicht wundern, wenn in den nächsten paar Monaten, Wochenmonaten, der Markt sich doch darauf fokussiert. Mhm. Also das geht schon ein bisschen einher. Also wir haben jetzt keinen Makro-Call bei unserer Aktienauswahl, aber es spielt natürlich irgendwo in gewisser Weise auch mit rein.
Mhm. In dem Zusammenhang, wie in Anführungszeichen gefährlich ist so ein sehr stabiler Arbeitsmarkt bei gleichzeitig wieder steigender Inflation?
Ja gut, das kommt so ein bisschen darauf an. Wenn ich mir historisch jetzt angeschaut habe über die letzten paar Jahre, was eigentlich am Arbeitsmarkt die Problematik war, war nicht die Arbeitslosigkeit, sondern war das Lohnwachstum. So, ja. Das Lohnwachstum war deutlich höher. Das hat die Inflation ja überhaupt nach oben getrieben. Da sind wir momentan wieder auf dem langfristigen Niveau, wo wir über die letzten 30, 40 Jahre das Level gesehen haben.
Ja.
Wenn sich das nicht großartig bewegt, ist das, glaube ich, auch kein Problem. Wenn natürlich die Arbeitslosigkeit ansteigt, dann müssen wir uns fragen, wo kommt das her? Kommt das daher, dass Unternehmen wie eine Meta 8.000 Leute entlassen, weil sie in AI investieren? Ja, da muss ich auf der anderen Seite vielleicht nicht mehr Gehälter zahlen, weil der Markt relativ kompetitiv ist.
Ja.
Wenn das aber aus der Industrie, aus dem Retail-Bereich kommt, dann kann ich vielleicht auch andere Mitarbeiter nur abwerben, indem ich wieder höhere Löhne zahle. Mhm. Und dann könnten wir das Lohnwachstum ansteigen sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir eine Situation sehen wie in den letzten paar Jahren, wo das Lohnwachstum ja wirklich sprichwörtlich durch die Decke gegangen ist.
Ja.
Aber ein Prozent höher, ja, mitunter. Das hat aber nicht unbedingt den großen Einfluss auf die Inflation, wenn es sich nur ein bisschen marginal erhöht.
Wie sehr muss man sich dafür rüsten, dass es ist ja doch Midterms, sind die Midterms in diesem Jahr und ich würde sagen, die US-Regierung ist einigermaßen unter Druck, da das Ruder rumzureißen,
ja.
Dass ihnen, sagen wir es mal so, muss man nicht auf eine Person beziehen, noch ein Haufen Sachen einfallen, Schatulle ja. aufmachen, um das Ruder im Volk ja. nochmal rumzudrehen.
Die Frage ist, was einem da noch so einfallen kann. Wir haben ja schon die Tax-Rebates gesehen. Die gleichen momentan so ein bisschen die höheren Preise an der Tankstelle aus.
Ja.
Das ist genau das, wo momentan das Geld für aufgewendet wird. Was wir immer dann sehen, ist vor den Midterms. Es hängt davon ab, wer gewählt oder wiedergewählt wird, je nachdem, wie gut das Verbrauchervertrauen ist.
Ja.
Aktuell ist es auf einem der niedrigsten Stände, die wir gesehen haben. Das bedeutet, das muss irgendwie sich drehen. Und wie kommt das? Es kommt nicht durch Steuererhöhung, es kommt eher durch Steuersenkung, um ja. einfach mehr Kapital im Konto zu haben. Die Frage ist, was sich die Administration einfallen lässt. Also aktuell ist schon relativ viel passiert, gerade durch diese Tax-Rebates, die wir hatten. Von daher.
Andererseits arbeitet sie natürlich mit dem Iran-Krieg das alles wieder ab.
Das arbeitet sich wieder ab.
Das Gegenteil, ne?
Genau, und das ist eben die Frage, wie schnell ist da der Incentive eigentlich da, zu sagen, wir wollen das Ganze lösen, den Iran-Krieg, um so eine gewisse Entlastung der Haushalte zu haben. Ich glaube, das ist vielleicht eher realistischer oder relevanter,
ja.
als zu sagen, wir schnüren nochmal ein neues Paket.
Mal nochmal abschließend, wie wichtig ist im Moment in diesem Umfeld so ein bisschen Stockpicking und auch das Thema Bewertung?
Ich würde sagen, sehr wichtig. Also Bewertung ist ein Thema. Bewertungen sind gar nicht so hoch. Und ich weiß, da wird der ein oder andere vielleicht ein bisschen kritisch drauf schauen. Aber wenn ich mir den S&P 500 anschaue Anfang des Jahres, dann waren wir bei über 22-fachem Vorwort-KGV. Jetzt sind wir bei 21. Ja, das klingt jetzt erstmal nicht danach, dass wir deutlich niedriger sind. Aber das Umfeld hat sich verändert. Wir haben ja. beispielsweise mittlerweile eine Nvidia-Aktie. Die hat immer noch eine Profitmarge von über 70%. Die wächst, also jetzt müssen wir natürlich heute abwarten, aber die haben es geschafft, den Umsatz um knapp 60% zu steigern. Die handeln aktuell zum rund 20-fachen Vorwort-KGV.
Ja.
Das ist ein Unternehmen, was überhaupt nicht teuer ist.
Sinne, ja.
Es ist günstig, was ja. das angeht, ja. Weil natürlich die Gewinne stark angestiegen sind. Also die Earnings von Nvidia sind zurückgekommen. Ähnlich ist es bei einer Alphabet. Eine Apple sieht wieder deutlich attraktiver aus. Also ja, der Gesamtmarkt, da habe ich einige teure Aktien dabei. Tesla ist immer noch teuer. 55-faches Vorwort-KGV.
Ja.
Ich habe auch die ganzen Memory-Unternehmen, die relativ teuer sind, was keine Verwunderung ist nach dem Anstieg.
Ja.
Der Gesamtmarkt ist aber nicht teuer. Und das Wichtige ist halt da, bei der Aktienauswahl zu unterscheiden und zu sagen, im gleichen Sektor selbst habe ich eine relativ große Diskrepanz zwischen den Bewertungen. Also wenn ich zum Beispiel den S&P 500 runterbreche in Quintile, also 20%, nächsten 20% und ja. so weiter, dann ist aktuell die Spanne zwischen dem ersten und dem letzten Quintil so weit auseinander wie seit 40 Jahren nicht mehr.
Ja, krass,
bedeutet ja. also, es sieht momentan relativ einfach auf dem Papier auszusagen, die Aktien sind günstig, sollte ich kaufen, teuer. Die Aktien teuer. Darauf reagiert der Markt aber nicht. Mhm. Der Markt schaut sich nicht immer fundamental technisch das Ganze an, sondern schaut nur, wo kann ich mehr Ertrag machen. Schau mal, Sandisk seit Februar letzten Jahres ist
völlig irre,
2.800% positiv. So. Ja. Und das heißt, Bewertungen in solchen Unternehmen sind teurer. Der Gesamtmarkt sieht aber unserer Meinung nach relativ attraktiv bewertet aus. Aber wie gesagt, ich darf mir keine Top-Down-Perspektive anschauen. Ich muss das Ganze wirklich bottom-up machen. Vielleicht dazu auch noch, es hängt ja dann davon auch ab, wo die Gewinnschätzung eigentlich hingeht. Wir haben jetzt, und das sagte ich eingangs, glaube ich, aber wir haben jetzt unsere Gewinnschätzung nochmal deutlich angepasst. Mhm. Wir waren Anfang des Jahres bei 15%. Jetzt erwarten wir 22% dieses Jahr für den S&P 500.
Ja.
Das ist eines der stärksten Jahre überhaupt in der Historie.
Und natürlich auch, sagen wir mal, sehr im Kontrast zu den, mindestens mal die letzten 5, 6, 7 Jahre, würde ich sagen, dass man eigentlich eher zu positiv ins Jahr geht und sich dann im Lauf des Jahres, wenn man sieht, was so passiert, nach unten revidiert.
Ja.
Und jetzt haben wir es mal tatsächlich genau andersrum.
Das ist genau das.
In Anführungszeichen zu defensiv ins Jahr ist, was nicht stimmt, weil die Prognosen waren ja trotzdem schon relativ optimistisch.
Ja, das ist genau das, was Analysten normalerweise machen. Positiv starten, dann wird es nach unten revidiert. Ja. Sehen wir jetzt in diesem Jahr die 22%. Das hängt davon ab, wo der Ölpreis steht. Ja. Also wir haben mit den Commodities-Bereichen, also den Energiesektor, mit am stärksten nach oben korrigiert. Ja. So, wenn jetzt der Ölpreis fällt, dann haben wir vielleicht ein bisschen weniger Wachstum. Und aktuell sind wir bei 67% Gewinnwachstum im Energiebereich. Ja. Vielleicht sind es dann 50%, immer noch hoch. Ja. Aber der Trend ist ja, glaube ich, erkennbar, dass es aktuell wirklich von den Umsätzen, von den Cashflows getrieben ist und den Unternehmen es eigentlich gut geht. So, und die Frage dann nach den Bewertungen, auch da finde ich in den Umfeldern wirklich interessante Aktien. Aber nochmal, das kommt auch so ein bisschen dann auf die Bewertung und auf die Konzentration zurück. Mhm. Ich muss das Ganze bitte im aktiven Bereich machen.
Ja.
Wir haben aktuell 410 Aktien, die kleiner sind als 0,2%.
Mhm.
Ich glaube, es ist vielen nicht bewusst. Wir haben 500 in der Benchmark, aber 410 sind kleiner als 0,2.
Ja.
So, das bedeutet also, dass ein ganz, ganz langes Ende, wo ich viele gute Unternehmen habe, die aber nur 0,1, 0,2% in der Benchmark haben. Wenn ich also dann rein passiven Index kaufe, ich kaufe ja nicht den, ich kaufe ja im Prinzip die Top 10, 20 Titel.
Ja.
So, und das muss ich dann eben bitte auch aktiv aktiv darstellen.
Mhm. Gibt es so taktische Momentsektoren, die man unbedingt auf dem Schirm haben muss?
Wo wir übergewichtet sind, ist der Medienbereich. Also wie gesagt, Unternehmen wie eine Alphabet, aber auch, ich würde sogar eine Microsoft mit da reinrechnen. Ich würde auch eine Amazon mit da reinnehmen. Der ganze Retail-Bereich, also gerade Online-Retail, da kann ich natürlich jetzt argumentieren, ist die Amazon in Medien oder Retail, aber Amazon ist eigentlich so ein bisschen in der Schnittstelle von beiden.
Ja.
Walmart hatten wir angesprochen. Dann aber auch Großbanken. Wir finden nach wie vor das Thema Großbanken sehr, sehr spannend. Trotz der Zinsniveaus. Vorsichtiger würde ich dann eher auf dem stabilen Konsumgütersegment sein. Einige der zyklischen Industriegüter sind wir eher vorsichtiger. Zyklische Industrie bedeutet jetzt nicht, dass alles schlecht ist. Sowas wie eine Eaton, eine Train Technology, also alles, was rund mit Datenzentren zu tun, sind attraktiv.
Ja.
Ich habe aber auch hier die ganzen Airlines drin. So, das muss ich eben auch unterscheiden. Und vieles ist davon eben nicht attraktiv. Wir sind ziemlich breit aufgestellt momentan.
Das klingt doch eigentlich relativ optimistisch alles.
Also wenn ich mir das fundamentaltechnisch anschaue, definitiv.
Also wird das noch ein richtig gutes Aktienjahr hinten raus?
Ich hoffe. Na, wir haben ja natürlich schon einen Großteil jetzt gesehen. Wir sind
deswegen
schon 8%
vorne. Die Frage von hier aus auch gemeiner als am Anfang des Jahres.
Ja, das stimmt. Ich glaube schon. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir ein gutes Jahr sehen. Ich denke aber auch, wir müssen uns von der Erwartungshaltung wegbewegen, 25% pro Jahr zu sehen. Die letzten 3 Jahre haben uns gerade in den USA sehr, sehr verwöhnt, was die Aktienerträge angeht. Wenn wir jetzt mal ein Jahr haben mit durchschnittlichen Erträgen, durchschnittlich bedeutet natürlich auch eine unterschiedliche Definition, je nachdem, welchen Zeitverlauf ich mir anschaue.
Ja.
Wenn ich mir seit den 1950er Jahren das anschaue, dann ist durchschnittlich bei 10%. Die letzten 3 Jahre, die letzten 5 Jahre deutlich höher.
Ja.
Also das heißt, durchschnittlich im langfristigen Verlauf rund 10%, vielleicht 12%. Ich glaube, dann könnten wir für dieses Jahr schon ganz zufrieden sein.
Das nehme ich doch so als Schlusswort. Anders, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Vielen Dank für die Zeit, finde ich auch.
Freunde, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr im Moment so unterwegs seid in den USA. Ob alles Big Tech oder ob es auch mal was Kleineres sein darf. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.